Grüß Gott, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es grüßt Sie herzlich Ihre Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben über DVB-T, Kabel, das Internet oder vielleicht hören Sie uns auch im Großraum München über die UKW-Frequenz 92,4. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie sich Ihr Leben gestaltet? Welche äußeren und auch inneren Faktoren auf Ihr Leben einwirken? Dazu gehört zum Beispiel, dass wir ein Dach über den Kopf haben, dass wir ausreichend versorgt sind mit Lebensmitteln, dass wir in einem Staat leben, der uns Bildung ermöglicht und auch Frieden. Und dann natürlich gehört zu unserem Leben unsere Familie, unser familiäres Umfeld mit den guten Freunden aus allen möglichen Bereichen unseres Lebens. Ja, sie tragen dazu bei, dass sich unser Leben gestaltet. Unser Leben, das gestaltet sich vor allem dadurch, wie wir mitmenschliches Miteinander erleben, das Geben und Nehmen. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich einen Bogen spannen zu unserem heutigen Thema, das nicht nur rein informell sein soll, sondern wir wollen auch einen Bezug herstellen zu unserem Leben. Überschrieben haben wir die heutige Lebenshilfesendung mit Leben gestalten, diakonische Unternehmen für die Zukunft. Das hört sich eher etwas sachlich an. Diakonie, das Wort, das kommt aus dem Altgriechischen. Das Dienen, der Diener, der Dienst. Ja, wie ist das jetzt in unserem Leben, liebe Zuhörer, wenn wir Hilfe und Unterstützung brauchen, ganz im Praktischen? Was ist mit Diakonie und auch der Caritas? Das erste, woran wir in dem Zusammenhang immer wieder denken, das sind Einrichtungen gerade für ältere Menschen oder für Menschen in Not. Doch auch Kindergärten, Tagesstätten, Häuser der inneren Einkehr, Tagungs- und Bildungshäuser, Beratungsstellen für alle Lebenslagen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder Mutter-Kind-Häuser. All diese Einrichtungen, ich habe mal ein paar rausgepickt, sie gestalten unser Leben und sind diakonische, karitative Einrichtungen. Sie bieten Hilfe und Unterstützung, aber sie bilden auch Arbeitsplätze und bilden weiter. Das heißt, sie geben uns Gelegenheit, den Mitmenschen zu dienen. Ich sage es nochmal, Diakonia heißt ja auch dienen. Wir wollen in der nächsten Stunde zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Diakonie Neuendettelsau, Rektor Professor Hermann Schönauer, uns Gedanken darüber machen, wie gerade in der heutigen Zeit, wo man das Gefühl hat, es geht manchmal nur noch um Gewinnoptimierung, wo die Zahlen regieren, ja, wie da dem Menschen zu dienen ist. Wie wir unser Wissen in Zeiten auch der Globalisierung miteinander verknüpfen können zum Dienst der Menschen, wie wir füreinander da sein können, auch in Gemeinschaft mit Christus und uns den Anforderungen der Zeit dennoch stellen, gerade in Anbetracht der älter werdenden Gesellschaft und den damit verbundenen Kosten und auch Personal, das gebraucht wird. Unser Gast, der evangelische Theologe Professor Hermann Schönauer, er leitet nunmehr seit 20 Jahren die Diakonie Neuendettelsau. Er ist Universitätsprofessor an der rumänisch-deutschen Universität Sibiu. Er ist Träger einiger Verdienstorden, unter anderem auch des Verdienstkreuzes erster Klasse. Und aus seiner Feder sind zahlreiche Bücher entstanden, liebe Zuhörer. Also nicht nur Sachbücher, auch geistliche Schriften mit wunderbaren Gebeten und Gedanken zur Gestaltung unseres Lebens. Ich begrüße jetzt ganz herzlich am Telefon in Neuendettelsau. Das liegt im mittelfränkischen Landkreis Ansbach, Rektor Schönauer. Grüße Gott, guten Rektor Morgen, Schönauer. Guten Morgen. Ja, die Diakonie Neuendettelsau, das ist eine Bildungsanstalt, also eine Bildungseinrichtung und daher tragen Sie die Bezeichnung Rektor. Doch die Diakonie Neuendettelsau ist ja weitaus mehr als nur Bildungsanstalt.
Die Diakonie Neuendettelsau wurde als eine Bildungsanstalt gegründet und daher kommt der Name Rektor. Unser Gründer Wilhelm Löhe hat in der damaligen Zeit, also vor rund 160 Jahren, zwei Dinge erkannt. Einmal die große Not des Elends in den Städten und dass viele junge Frauen keine Ausbildung machen können. Und er hat es beides zusammengebracht. Er hat den jungen Frauen eine qualifizierte Ausbildung zukommen lassen eine dreijährige Ausbildung, wo sie viel gelernt haben, fachliches Wissen, aber vor allem auch ihr christliches Wissen erweitert und das Leben in einem christlichen Gemeinschaft, und hat dann diese Frauen in die Notviertel der Städte geschickt, aber auch in kommunale Krankenhäuser. Diese Frauen, das waren die Diakonissen. Mhm. Eine evangelische Gemeinschaft, man könnte es vergleichen mit einem evangelischen Orden. Und diese Frauen haben hier eine Ausbildung bekommen. Nun ist aber Bildung ein Teil der Arbeit der Diakonie Neudettelsau, und zwar ein großer Teil. Denn wir haben aus den Anfängen, die ich gerade geschildert habe, bis heute viele, viele Bildungseinrichtungen errichtet. Zum Beispiel Schulen, allgemeinbildende Schulen, Realschule, Gymnasium, Fachoberschule. Aber auch die ganze Palette der Berufsfachschulen und Akademien, Berufsfachschulen für Heilerziehungspflege, für Altenpflege, für Krankenpflege, für Hauswirtschaft, Diätassistenten, Akademie für Heilpädagogik, für Sozialpädagogik. Und dann als dritte Säule neben den allgemeinbildenden Schulen und den beruflichen Schulen auch die Förderschulen für Menschen, die entwicklungsverzögert sind oder behindert sind. Da haben wir die Förderschulen und die Förderzentren. Das sind die drei Säulen unserer Bildungsarbeit. Und nun haben wir seit einiger Zeit da dies noch ergänzt, indem wir in Fürth eine erste private Universität planen. Und die ersten Studiengänge sind auch schon angelaufen. Zurzeit haben wir rund 80 Studierende. Und diese geplante Universität hat auch schon ein Forschungsinstitut, wo technische Assistenz erforscht wird und dann aber auch marktfähig gemacht wird.
Die Diakonie, sie sieht sich in der Nachfolge ihres Gründers, nämlich dem evangelischen Pfarrer Wilhelm Löhe. Und er sagte auch, alle Diakonie geht vom Altar aus. Was meint er damit oder was verstehen Sie darunter, Rektor Schönauer?
Ein Spitzensatz unseres Gründers Wilhelm Löhe heißt, alle Diakonie geht vom Altar aus, und damit ist gemeint, Diakonie ist nicht einfach soziale Arbeit, sondern Diakonie hat immer ihren Grund, ihre Motivation im christlichen Glauben. Der christliche Glaube und die diakonische Arbeit sind wie zwei Seiten der gleichen Medaille. Man kann sie nicht auseinandernehmen. Soziale Arbeit, so wie wir sie verstehen, diakonische Arbeit, hat immer auch den Bezugspunkt in der Kirche, im Gottesdienst. Der Gottesdienst ist die Quelle unserer diakonischen Arbeit. Wir erleben nicht nur eine irdische Dimension, sondern wir haben auch eine geistliche Dimension. Und beide Dimensionen müssen in der Diakonie, kommen in der Diakonie, so wie ich es verstehe und wie es auch Wilhelm Löhe verstanden hat, zusammen.
Jetzt kommen wir schon zu einer Thematik, die sich auch unsere Zeit spiegelt, nämlich die Säkularisierung. Wie sieht es aus, gerade in Bezug auf die Diakonissen? Wie viele Diakonissen gibt es denn noch? Und wie hat sich auch der Stamm der Mitarbeiter und auch das christliche Verständnis vielleicht von den Mitarbeitern ja verändert? Und wie gehen Sie damit um, Rektor Schönauer?
Zu Hochzeiten hatten wir mal über 1000 Diakonissen. Zurzeit haben wir ca. 120 Diakonissen, wobei aber die meisten im Feierabend, wie wir sagen, also im Ruhestand sind. Die Zahl der sogenannten freien Mitarbeitenden hat sich sehr erhöht, enorm erhöht. Wir haben zurzeit 6500 Mitarbeitende in der Diakonie Neudettelsau. Und nun kommen diese Mitarbeitenden natürlich aus den verschiedenen geprägten religiösen Sozialisationen, aus Kirchengemeinden, aber auch vielleicht von Distanziertheit zum christlichen Glauben hin. Um diakonische Arbeit leisten zu können, müssen Mitarbeitende natürlich im christlichen Glauben verwurzelt sein. Und es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben und eine unserer größten strategischen Ziele, dass wir in Mitarbeitende investieren. Das heißt, wir investieren in ihre fachliche Ausbildung, aber auch in ihre geistliche Ausbildung. Deswegen haben wir eine große Akademie hier und alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, hier in dieser Akademie Fortbildungen oder Einkehrtage oder Zurüstungstage oder stille Wochen zu absolvieren. Es genügt ja nicht, wenn ich über ein Krankenhaus oder eins unserer Altenheime oder Behindertenheime schreibe, das ist ein christliches Haus. Das genügt nicht, sondern das, was ich mit christlich meine, das geht immer über die Mitarbeitenden. Und deshalb muss ich die Mitarbeitenden befähigen, dass sie ihre Arbeit auch aus dem christlichen Glauben heraus verstehen. Und da legen wir sehr großen Wert darauf. Das ist übrigens auch unser Profil in der Gesellschaft, wie wir unsere diakonische Arbeit verstehen. Wir sagen, wir haben ein christliches Haus und dort ist die Spiritualität, die christliche Spiritualität, der Bezugspunkt für unsere Arbeit.
Mhm. Ist es Ihnen dann auch wichtig, dass jemand dann getauft ist? Oder kann ich mich auch vielleicht als Nicht-Getaufter bei Ihnen bewerben?
Wir schauen natürlich, dass Menschen, die zu uns kommen, dass sie einer christlichen Kirche angehören. Aber gerade in der Zeit der Wende kamen ja auch viele auch aus Ostdeutschland. Und die hatten gar nicht die Möglichkeit, sich nun einer christlichen Gemeinde anzuschließen. Wir wissen, wie das damals in Ostdeutschland war. Wer sich zum christlichen Glauben gehalten hat, der hatte auch Nachteile in seiner Karriereplanung zum Beispiel. Wir haben bei uns ein System entwickelt, dass auch Menschen, die nicht getauft sind, bei uns angestellt werden können. Allerdings nur im ganz kleinen Prozentsatz. Aber wenn solche Menschen kommen und wollen bei uns mitarbeiten, dann gibt es ein wichtiges Gespräch mit ihnen, wie sie die Diakonie sehen, wie sie den christlichen Glauben sehen. Und wir stellen ihnen einen Paten an die Seite. Ein Pate, der hat die Aufgabe, mit dem Betreffenden über den christlichen Glauben zu reden, ihn bei Fortbildungsveranstaltungen zu begleiten. Und wir erleben es sehr häufig, dass dann danach, nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren, sich der Betreffende taufen lässt. Und nicht nur er, sondern seine ganze Familie mit. Wir haben also bei uns hier viele Familientaufen, die aus diesem Punkt herauskommen. Aber ich muss sagen, eine christliche Gemeinde muss es immer aushalten, dass auch Leute da sind, Menschen, Frauen und Männer da sind, die noch nicht getauft sind, die erst hineinwachsen in den Glauben. Und diese Chance wollen wir ihnen geben. Mhm. Nun, wenn ich das erzähle, klingt es vielleicht so, als ob das ein großer Teil bei uns wäre. Es ist ein ganz kleiner Teil der mitarbeitenden Zahl. Aber es ist uns wichtig, dies auch zu sagen. Du bekommst einen Dienstvertrag, nicht wenn du dich taufen lässt, sondern wenn du auch bereit bist, eine Begleitung mitzumachen. Also keine Zwangstaufe gibt es bei uns, sondern Taufe ist immer freiwillig. Aber wir helfen den Menschen dazu, sich mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen und auch in die christliche Gemeinde hineinzuwachsen.
Leben gestalten, diakonische Unternehmen für die Zukunft. Unser Gast ist der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Neuendettelsau. Unser Gast ist Rektor Professor Dr. Hermann Schönauer. Herr Professor Schönauer, jetzt ist der Begriff Diakonie schon sehr oft gefallen. Die Diakonie, ein Unternehmen, so nenne ich es einmal, oder eine Gemeinschaft entstanden aus der evangelischen Kirche. In der katholischen Kirche ist es die Caritas. Caritas, das heißt so viel wie Nächstenliebe. Wie ist die Zusammenarbeit oder wie ist auch das Verständnis von Diakonie und Caritas?
Ich würde sagen, Diakonie und Caritas arbeiten auf der gleichen Ebene und aufgrund des gleichen Fundaments, der gleichen Grundlagen. Das eine ist die karitative Arbeit in der katholischen Kirche und das andere ist die karitative Arbeit in der evangelischen Kirche. Insgesamt arbeiten Caritas und Diakonie in allen gesellschaftlichen Ebenen gut zusammen. Es gibt auch Kooperationen, es gibt gemeinsame Sozialstationen, evangelisch-katholische Sozialstationen und es gibt immer mehr, je länger auch Kooperationen in anderen Einrichtungen. Wir wissen, dass wir beide, evangelisch und katholisch, das gleiche christliche Fundament haben. Und das bringt uns zusammen. Und aufgrund dieses Fundaments können wir auch gemeinsam in die Gesellschaft hineinwirken. Das geschieht durch Unternehmungen, aber das geschieht zum Beispiel auch durch politische Resolutionen, die wir gemeinsam verfassen, um hier auch den Dienst der Nächstenliebe, den karitativen Dienst, den diakonischen Dienst immer wieder klar zu machen aber auch um Dinge durchzusetzen in der politischen Landschaft, um die Menschenwürde, den Menschen nicht aus den Augen zu verlieren. Damit auch politische Entscheidungen davon getragen werden, dass der Mensch im Mittelpunkt unserer Arbeit steht und nicht ein Wirtschaftsunternehmen und nicht eine politische Sichtweise nur, sondern auch in der Politik muss man davon ausgehen, dass der Mensch in unserer Gesellschaft im Mittelpunkt stehen muss. Und wir als evangelische oder katholische Christen haben natürlich für die Menschenwürde, für die christliche Menschenwürde eine ganz besondere Sicht.
Und wenn wir heute auch uns Gedanken machen über Zukunftsfragen, dann betrifft diese Fragestellung nicht nur, sage ich mal, diakonische Unternehmen, sondern auch karitative Unternehmen. Ja, es geht um den Dienst am Menschen. In einem Gleichnis sagt Jesus: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, ja, das habt ihr mir getan. Nun haben wir ja die Sendung überschrieben, Rektor Schönauer, mit den Worten Leben gestalten. Diakonische Unternehmen für die Zukunft, Diakonia, das heißt gelebter Glaube, Caritas, das heißt Nächstenliebe. Das sind beides hohe christliche Werte. Wie kann denn jetzt gerade in der heutigen Zeit, wo sich christliche Unternehmen auch den Anforderungen der Wirtschaft, des Wettbewerbs nicht entziehen können, wie können sie ihrem Namen, wie können sie ihren christlichen Überzeugungen treu bleiben?
Ein diakonisches Unternehmen muss sich heute dem Wettbewerb aussetzen, ist dem Wettbewerb ausgesetzt auf dem Markt der Dienstleistungen. Und ein diakonisches oder karitatives Unternehmen muss deshalb auch ein bestimmtes, ein prägendes Profil haben. Unser Unternehmen ist gekennzeichnet durch drei große Leitplanken. Einmal das, was ich gerade schon ausgeführt habe, die diakonische Zielsetzung. Ich könnte auch sagen, unsere Christlichkeit. Das zweite durch eine fachliche Zielsetzung, die Professionalität. Und das dritte die Wirtschaftlichkeit, die ökonomische Zielsetzung. Alle drei Zielsetzungen, die Christlichkeit, die Professionalität und die Wirtschaftlichkeit, müssen zusammenkommen, um ein Unternehmen wie die Diakonie Nonn-Dettelsau nachhaltig führen zu können und Verlässlichkeit gegenüber den Menschen, die zu uns kommen und bei uns Hilfe suchen, auch zu gewährleisten. Nun sind die verschiedenen Begriffe Professionalität, Wirtschaftlichkeit und Christlichkeit vielleicht auch noch ein bisschen näher zu umschreiben. Wirtschaftlichkeit, ich will damit mal anfangen. Wirtschaftlichkeit ist uns ja auch von unserem christlichen Glauben her geboten. Wer nicht wirtschaftlich arbeitet, der kann auch nicht nachhaltig arbeiten, der gerät vielleicht in Aktionismus, aber er kann nicht für die Menschen wirklich nachhaltig etwas tun. Die Bibel redet von dem klugen Haushalter. Sie redet davon, dass es die biblische Bestimmung des Christen ist, Haushalter zu sein. Einer unserer wichtigen Sätze in der Diakonie Nonn-Dettelsau, wichtiger Bibelspruch heißt, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ich lese aus diesem Bibelvers heraus, dass es um ein innovatives, ein unternehmerisches Handeln geht, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen.
Vielleicht können Sie das Wort innovativ auch noch ausführen, weil es wird so oft davon gesprochen, ja. Wir müssen innovativ sein, aber manchmal fragt man sich als, sage ich mal, Otto-Normalverbraucher, als vielleicht auch kranker Mensch, ja, was heißt denn das jetzt?
Innovativ heißt für mich, dass wir auf die Anforderungen, Herausforderungen in der Gesellschaft reagieren müssen. Und da gibt es ganz verschiedene Beispiele. Ich möchte mal ein Beispiel aus unserer Arbeit nennen. Die Menschen mit Demenz, das ist eine Zahl, die immer mehr wächst. In Deutschland haben wir zurzeit circa 1 Million. Im Jahr 2040 sollen es 2 Millionen sein. Menschen mit Demenz sind oftmals falsch versorgt. Zu Hause, bei den Angehörigen, ist es oft so, dass die Angehörigen überfordert sind. Denn Menschen mit Demenz sind unruhig, sind orientierungslos, sind auch sehr beweglich, sehr mobil und haben Angehörige oft sehr viel zu tun, um mit einem Menschen mit Demenz leben zu können. Deshalb kommen Menschen mit Demenz oft in ein Pflegeheim. Und dort haben aber die Mitarbeitenden auch keine Zeit für sie. Da werden sie oft ruhig gestellt. Für uns ist das nicht die Lebensqualität, die ein Mensch mit Demenz haben soll. Und deshalb haben wir ein Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz in Nürnberg gebaut. Und zwar mit verschiedenen Wohngruppen und mit einem multiprofessionellen Mitarbeiterteam. Dort geht es nicht um Pflege, sondern dort geht es um Therapie. Dort geht es darum, dass die Menschen mit Demenz in den Alltag mit einbezogen werden, Tagesstrukturen mit ihnen gemeinsam vereinbart werden. Sie sind beteiligt am Essen, Kochen, sie sind beteiligt am Aufräumen der Wohnung und es gibt viele, viele Dinge, die mit ihnen gemacht werden. Also sie werden in eine Tagesstruktur mit aufgenommen. Sie sitzen nicht irgendwo in einer Pflegestation auf der Station und dämmern vor sich hin, sondern sie werden mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen aufgenommen.
Und wenn wir jetzt wieder zur Zielsetzung zurückkommen, der Diakonie und auch der Caritas, da haben Sie gesagt, Christlichkeit, Professionalität, Wirtschaftlichkeit, dann ist Professionalität, wenn Sie in die Zukunft schauen.
Das ist Professionalität und da kommt dann das Wort Innovation mit neuen innovativen Themen, mit neuen Einrichtungen, um den Herausforderungen in der Zukunft gerecht zu werden. Das ist auch Professionalität. Professionalität heißt aber auch, uns die Mitarbeitenden, die bei uns sind, gut ausbilden, gut weiterbilden, damit sie die Menschen, die sich uns anvertrauen, auch gut pflegen, versorgen können. Professionalität heißt auch, wirtschaftlich umgehen mit dem Hab und Gut, professionell umzugehen und heißt natürlich Professionalität, dass ich die Mitarbeitenden hier auch die Qualität erbringen lasse, die heute notwendig ist in der diakonischen Arbeit.
Lassen Sie uns jetzt vielleicht doch nochmal auch so die Ausgangslage definieren, also die jetzige Zeit, die geprägt ist auch von Kostendruck und der sich wandelnden Alterspyramide, die ja wiederum vielleicht auch Demenzerkrankungen mit sich zieht.
Die Herausforderungen unserer Zeit sind natürlich dadurch gegeben, einmal durch den demografischen Faktor, den Sie gerade erwähnt haben, aber auch dadurch, dass manche Kostenträger durch die Finanzkrise nicht mehr die Möglichkeit haben, die diakonische, die karitative Arbeit so zu unterstützen, wie wir es gerne hätten. Also die Rahmenbedingungen verändern sich auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es keine größeren Erlösstrukturen. Damit müssen wir umgehen. Wir müssen versuchen, in diesem Spagat unsere Arbeit trotzdem so zu machen, dass keine Standards abgesenkt werden und auch, dass die Qualität erhalten bleibt und dass Menschen nach wie vor das Vertrauen zu uns haben, dass wir verlässliche Arbeit und nachhaltige Arbeit machen. Das ist immer wieder ein ganz neuer Diskussionsprozess, wie das gemacht wird und es schaut in jedem Arbeitsfeld anders aus. Der schaut in der Behindertenhilfe anders aus, weil die anders finanziert ist wie die Altenhilfe. Und der schaut in den Schulen anders aus wie in den Krankenhäusern oder wie in der ambulanten Station. Ganz verschiedene Finanzierungssysteme. Aber ich muss betonen, wir sind natürlich da auch auf Spenden angewiesen. Und wir sind darauf angewiesen, dass Menschen uns mit unterstützen, mit ihrem Geld. Das sage ich ganz deutlich. Aber natürlich auch ideell und mit ihrem Gebet. Und deswegen haben wir einen großen Freundeskreis, der bei uns angesiedelt ist und der sagt, jawohl, wir unterstützen die Arbeit der Diakonie Neuendettelsau.
Bezug nehmend auf die Diakonie Neuendettelsau, wenn wir den Blick weiterschweifen lassen, gilt das für alle Einrichtungen von Wohlfahrtsverbänden, dass sie einen großen Kreis Menschen brauchen, die sich vielleicht auch ehrenamtlich einsetzen, auch vielleicht einsetzen mit finanziellen Mitteln. Nun, Herr Professor Schönauer, was Sie sicherlich auch mit Bauchschmerzen lesen und sagen müssen, ja, das entspricht ein Stück weit auch der Wahrheit, das ist, dass immer wieder auch von einem Pflegenotstand gesprochen wird und Fälle ans Tageslicht kommen, die einfach Angst machen. Und aus dieser Angst, die doch oftmals auch durch die Presse vielleicht geschürt wird, die Frage an Sie als Leiter jetzt der diakonischen Einrichtung der Diakonie Neuendettelsau, wie kann dem entgegengewirkt werden? Haben wir tatsächlich einen Pflegenotstand oder sind das Einzelfälle?
Diese Frage muss man differenzieren. Pflegenotstand heißt zum einen, es sind nicht genügend Mitarbeitende da in der Zukunft, die die Pflege übernehmen. Da stimme ich zu. Wir in Deutschland allein haben aufgrund der demografischen Entwicklung und des medizinischen Fortschritts nicht so viel Mitarbeitende, die wir in Zukunft brauchen, um unsere älteren Menschen, unsere kranken Menschen zu versorgen. Pflegenotstand heißt aber nicht, dass wenn es einmal, wie es die Presse immer groß herausbringt, einen Skandal in einem Haus gibt, dass dies alle Einrichtungen betrifft. Das sind punktuelle Geschichten, die immer gleich verallgemeinert werden. Und wenn in einem Haus eine schlechte Pflege ist, dann steht in der Presse oder dann kommt es so herüber, als wäre es in allen Einrichtungen der Altenhilfe, in allen Pflegeheimen, in allen Seniorenheimen, in allen Seniorenresidenzen. Das ist nicht so. Dass es immer wieder mal einen Fehler auch gibt, das muss man zugestehen. Aber wir wehren uns dagegen, dass dann alle in den gleichen Topf geschmissen werden. Alle Einrichtungen, alle Träger in den gleichen Topf geschmissen werden. Wir in der Diakonie und Dettelsau betreiben zum Beispiel Altenpflege seit über 150 Jahren. Und wir möchten nicht mit einem Träger in den gleichen Topf geschmissen werden, der hier nun einen Pflegeskandal hat. Mhm. Also Pflegenotstand. Die Mitarbeitenden, die fehlen, das ist ganz klar und da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das tun. Wir haben auch schon einige Impulse gesetzt, aber Pflegenotstand heißt nicht, dass die Qualität der Pflege in Deutschland schlecht ist.
Mhm. Nun haben ja vielleicht auch Sie Eltern, entweder Sie haben sie noch oder gehabt, vielleicht leben Ihre Eltern nicht gerade in Neuendettelsau, wo Einrichtungen sind, die von Ihnen geleitet werden, sondern Sie sind angewiesen auf andere Altenpflegeeinrichtungen. Wonach, was würden Sie Menschen nun raten? Wonach suchen Sie die vermeintlich für sich gute, beste Einrichtung aus? Was sind da Kriterien, die ich vielleicht auch als Laie mir ansehen kann? Um jetzt noch mal ganz praktisch zu werden, wenn wir über Leben gestalten sprechen. Ich spreche jetzt auch den Pfarrer in Ihnen an. Ja.
Also für meine Eltern oder Verwandten, ich würde zunächst in ein Haus gehen, wo Pflege ist, in ein christliches Haus gehen und mich dort umschauen. Und würde dort auch mit Mitarbeitenden oder dem Leiter, der Leiterin reden, wie der Tagesablauf ausschaut, wie das geistliche Leben ausschaut und wie die Qualität der Betreuung, Versorgung und Pflege ausschaut.
Ich würde mir aber wonach kann ich die Qualität, sehe ich die?
Die Qualität sehe ich daran, ob die Mitarbeitenden, wie sie mit den zu Betreuenden auch umgehen. Daran sehe ich die Qualität. Ich sehe die Qualität daran, wie Menschen im Alter oder Menschen mit Behinderung, wie sie tatsächlich von den Mitarbeitenden gesehen werden. Werden sie nur als ein Fall gesehen, der jetzt schnell gepflegt werden muss, oder werden sie als Mensch gesehen? Wie wird mit ihnen umgegangen? Das kann ich beobachten. Da kann ich in ein Pflegeheim gehen und sehe, wie das geht. Ob da zum Beispiel beim Essen das Essen halt schnell auf den Tisch gestellt wird oder ob hier liebevoll mit den Menschen umgegangen wird. Ob hier auch die Zuwendung spürbar ist. Das ist ein Kriterium.
Möchten Sie dann, wenn Sie das so sagen, auch Mut machen, dass ich sage, ach, ich würde gern mal bei einer Mittagsmahlzeit einfach mit im Raum bleiben, einfach mal dabei sein?
Das würde ich
dass wir mutig fragen, einfach auch als Angehöriger?
Das würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde als Angehöriger mich hier wirklich in dem Haus umschauen und würde nicht ins nächstbeste Haus unbedingt gehen, sondern auch verschiedene Häuser dann anschauen und nach solchen Kriterien, nach solchen Dingen, die mir selbst dann ins Auge fallen, auch entscheiden. Man merkt ja, wenn man in ein Haus geht, welcher Geist dort herrscht. Man merkt es an den Gesichtern der Mitarbeiter, man merkt es an den Gesichtern der Bewohner. Und ist es ein freundliches, ein offenes Haus oder herrscht dort die Angst oder herrscht dort die Hektik? Da kann ich sehr viel dran lesen. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Wie ist der Geist des Hauses? Und das kann ich als Angehöriger selber erfahren. Und ich würde dann in einem zweiten Schritt auch mit meinem Angehörigen mal dort einen Besuch machen und würde ihn dort, wenn es möglich ist, es gibt ja in vielen Einrichtungen, wir machen das auch, mal für eine oder zwei Wochen auch wohnen lassen. So ein sogenanntes Probewohnen. Das kann man ja auch vereinbaren, wo man sich noch nicht festlegt und sagt dann aber nach der eine Woche oder nach den zwei Wochen kann ich sagen, ich bleibe oder ich gehe woanders hin. Also nicht einfach jemanden in ein Haus verfrachten, sondern das genau aussuchen, aber selbst sich mit einbringen. Mhm. Das haben wir, diese Verantwortung haben wir als Kinder, als Enkelkinder, als Angehörige auf jeden Fall.
Mhm. Zum Probewohnen auch eine gute Idee. Was tun, wenn mir sofort entgegenschlägt? Na, wir haben ja auch genug Bewerber, wir könnten den Platz sofort besetzen. Was, jetzt wollen Sie auch noch Probe wohnen?
Dann ist dieses Haus für mich das falsche Haus. Ganz eindeutig.
Das sagt Rektor Hermann Schönauer, der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Neuendettelsau. Mit ihm, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, sind wir heute im Gespräch. Gleich geht es weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Leben gestalten und mit Rektor Hermann Schönauer, dem Leiter der Diakonie Neuendettelsau. Willkommen im Programm von Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Das sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute unser Gast, Professor Dr. Hermann Schönauer. Er ist Rektor und Vorstandsvorsitzender der Diakonie Neuendettelsau. Wir beschäftigen uns mit der Frage, ja, wie kann Leben gestaltet werden, gerade im Hinsicht auf die Zukunft, gerade im Hinsicht auch auf die Bewahrung des christlichen Glaubens. Herr Professor Schönauer, als Rektor der Diakonie Neuendettelsau ist es Ihnen wichtig, dieses diakonische Werk gerade im Geiste des Gründers, Pfarrer Wilhelm Löhe, auszubauen, fortzuentwickeln und zu intensivieren, gerade auch im Hinblick auf die heutigen Anforderungen. Und Ihr Engagement ist nicht nur begrenzt auf Neuendettelsau und Umgebung, sondern Sie gehen dazu auch sogar bis ins Ausland. Nicht nur in andere Bundesländer, sondern auch ins Ausland.
Wir gehen in andere Bundesländer auch. Wir sind auch in Baden-Württemberg oder in Sachsen. Aber wir gehen auch in Bayern, nicht nur in Mittelfranken, sondern wir gehen auch darüber hinaus. Zum Beispiel sind wir gerade dabei, in München ein Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz zu planen und haben hier auch die erste Bauvoranfrage schon gestellt und haben das Grundstück gekauft. Aber wir sind auch im Ausland, getreu dem biblischen Votum aus der Apostelgeschichte, komm herüber und hilf uns. Schon unser Gründer Wilhelm Löhe hat seine Diakonissen vor 150 Jahren bis nach Nordamerika geschickt, um den Auswanderern der damaligen Zeit auch immer das geistliche Element mitzugeben, die Diakonissen. Unsere Diakonissen waren dann in vielen, vielen Ländern, in Indien, in Frankreich, in Neuguinea. Und zurzeit sind wir dabei, unsere ausländischen Kontakte weiter zu pflegen, aber nicht nur zu pflegen, sondern auch weiter voranzutreiben. Mhm. Seit der Wende haben wir vor allem Kontakte nach Osteuropa, nach Rumänien und nach Polen. In Rumänien haben wir mit der Stiftung Bavaria Romania Altenpflegeschule und Heilerziehungspflegeschulen aufgebaut. Und die Diakonie Neuendettelsau hat selbst in Hermannstadt in Siebenbürgen einen Studiengang mit initiiert, Sozialmanagement, um dort für Leiter und Leiterinnen von diakonischen sozialen Einrichtungen auch das nötige Know-how weiterzugeben. Ich selbst habe dort auch einen Lehrauftrag an dieser rumänisch-deutschen Universität und die Studenten von dort kommen ein Semester zu uns und studieren bei uns ein Praxissemester und wir sind dort und halten unsere Vorlesungen dort. Es ist ganz wichtig, dass hier auch im sozialen Bereich, im sozialen Management die Ausbildung weitergeht. In Polen zum Beispiel haben wir ein Pflegeheim gebaut in Masuren, in Allenstein. Und dort haben wir auch eine Altenpflegeschule. Dieses Haus ist jetzt 5 Jahre alt und es ist so gut angenommen, die Akzeptanz ist so groß, dass wir gerade dabei sind, die Planung für weitere 40 Plätze voranzutreiben. Und wir werden also im nächsten Jahr dieses Haus auch noch weiter vergrößern, um dem Bedarf gerecht zu werden. Die Altenpflegeschule dort hat eine ganz wichtige Aufgabe. Sie bringt gleich dort in der Einrichtung, aber auch in anderen Einrichtungen, in staatlichen Einrichtungen in Polen, auch dieses Know-how einer Altenpflege mit hinein. Wir müssen eher davon ausgehen, dass Europa eigentlich nur dann zusammenwächst, wenn tatsächlich auch im sozialen Bereich nicht. Eine Angleichung, das werden wir nicht schaffen, geschieht. Aber wenn die großen Unterschiede ein bisschen abgebaut wird und wenn wir uns vor allem in der Ausbildung, in der Fortbildung, in der Bildungsfrage einig sind, was heißt Standard der Bildung, der Altenpflegebildung, der Krankenpflegebildung in Polen, in Rumänien, in Deutschland. Hier bringen wir unseren Gesichtspunkt mit ein und versuchen in den Schulen, die wir dort auch gegründet haben, mit unserem Know-how und mit dem deutschen Standard hier auch ein gewisses Know-how weiterzugeben.
Ich möchte gerne eine Hörerin jetzt mit in unser Gespräch einbeziehen, Herr Professor Schönauer. Frau Felix aus Bamberg hat uns erreicht. Grüße Gott, Frau Felix.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Schönauer. Ich habe gehört gerade, Sie sind aus Bamberg und wir haben ja auch ein Wilhelm-Löhe-Heim bei uns hier in Bamberg. Neben den vielen Caritas-Häusern natürlich auch Diakonie vertreten. Und ich habe mir jetzt ganz mit viel Freude Ihren Vortrag angehört und ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Sie haben dankenswerterweise wirklich diese christlichen Werte, die wir dringend brauchen in dieser Arbeit, hervorgehoben. Ich möchte mich ganz kurz nur vorstellen, ich komme normalerweise aus der Pharmazie, 21 Jahre bin ich da tätig gewesen. Ich habe derzeit, also leider Gottes, also mich abgewirtschaftet, knochentechnisch, kann leider keine Altenpflegeausbildung mehr machen, habe aber jetzt die Betreuungskraft 87b Sozialgesetzbuch, die habe ich gemacht und mache schon seit langer Zeit ehrenamtliche Tätigkeit in Altenheimen oder auch privater Versorgung. Und insofern ist mir dieser Faktor, also beziehungsweise die ganzen Zusammenhänge, sind mir da schon ein Begriff. Ich erlebe sie auch ja fast wöchentlich. Und ich denke, wir haben vielleicht viel zu lange, egal welcher Bereich das jetzt ist, also Diakonie oder auch Caritas oder sonstige Träger, weltliche Träger, viel zu sehr auf die Finanzierung geachtet. Es ist inzwischen wahrscheinlich mehr noch nötig, auf die wirklichen Grundwerte, Dienst am Nächsten, so wie Christus uns das vorgelebt hat, zu schauen und nicht zuerst zu sehen, wie viel Geld verdiene ich, weil das macht oft was auch kaputt, treibt natürlich auch die Kosten in die Höhe. Und das andere ist, ich war jetzt am letzten Samstag in Nürnberg in der Hospizakademie. Da war ein Vortrag über oder eine Fachtagung Demenz und Sterben. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen, auch Pflegende, Angehörige auch, haben natürlich eine Angst vor dem Sterben oder vor der Sterbebegleitung. Das wäre ein ganz wichtiger Faktor, wo auch zum Beispiel wir Christen als Hoffnungsträger, Lichtbringer in eine solche Situation auch im ambulanten Bereich, nicht nur in den Altenheimen, sondern auch im ambulanten Bereich hineinwirken können. Und ich denke, da sollten vielleicht die Träger noch mehr auch investieren in Ausbildungen für Menschen, die die Fähigkeit auch besitzen, das ist auch ein Charisma von Gott, die Geburt in die Ewigkeit hinein zu begleiten. Ja, das war mein Beitrag zu dieser Sendung.
Dankeschön, Frau Felix aus Bamberg.
Ja, herzlichen Dank, Frau Felix. Es freut mich, dass Sie aus Bamberg anrufen. Ja. Wir hatten natürlich viele Diakonissen in Bamberg, außen an Dettelsau, die im ambulanten Bereich dort tätig waren. Ja. Leider haben wir momentan keine Diakonissen dort, aber wir haben ein großes Studentenheim in Bamberg, ein internationales Studentenheim mit 220 Plätzen, wo viele Studenten jetzt nicht nur wohnen, sondern uns ist es wichtig, dort auch die geistliche Begleitung zu haben. Deswegen haben wir dort eine Pfarrerin angestellt, die dieses Studentenheim im Sinne unseres Profils als geistliche Begleiterin auch führt. Das ist uns ganz wichtig, immer, dass wir unser christliches Profil hier auch mit zum Ausdruck bringen. Sie haben nun angesprochen Hospizarbeit.
Ja.
Das ist, wir haben selber hier auch einen Hospizverein und haben viele Hospizhelfer, die wir ausbilden. Es ist ganz wichtig, den Menschen, die die Begleitung der Sterbenden übernehmen, dass die auch sich aussprechen können, dass die auch eine Begleitung haben. Das ist uns wichtig, aber uns ist auch wichtig, dass kein Mensch, wenn das überhaupt geht, alleine sterben kann oder muss, sondern dass hier jemand da ist. Deswegen haben wir das in unseren Alten- und Pflegeheimen auch so organisiert, dass dort die ambulanten Hospizhelfer kommen und hier die begleiten, die Menschen, die sterben. Sterben gehört zum Leben dazu.
Ja.
Das Sterben wird heute oft tabuisiert, abgeschoben in ein Krankenhaus. Das muss nicht sein. Nicht in jedem Fall sein. Man kann auch zu Hause sterben. Aber viele Angehörige sind auch überfordert mit dem Sterben, weil das Sterben oftmals aus unserer realistischen Welt so weit weggeschoben wird. Ich glaube, da haben wir als Christen auch die Aufgabe, wieder zu sagen, das Sterben gehört zum Leben dazu. Und wir wissen, dass wir alle sterben. Und wenn wir sterben, fallen wir nicht in ein dunkles Nichts, sondern in die gnädigen Hände Gottes. Mhm. Das muss ganz klar gesagt werden. Das ist ja auch unser christliches Menschenbild. Das unterscheidet sich da eben auch von anderen Menschenbildern. Wir haben eine Hoffnung, die nach dem Sterben eintreten wird, sich realisieren wird. Dass wir eben nicht in ein dunkles Nichts fallen, sondern dass wir auf Christus zugehen, auf die Ewigkeit zugehen. Das ist wichtig, dass wir das auch immer wieder in unserer Verkündigung sagen. Sie haben noch das Wort mit dem Geld angesprochen, das man heute vielleicht zu sehr in der sozialen Arbeit die Ökonomisierung vorantreibt. Ich möchte dazu sagen, es ist wichtig, dass wir wirtschaftlich arbeiten. Wenn wir Gewinne machen, dann machen wir es nicht so, wie das Aktienunternehmen machen, dass die Gewinne dann nun die Aktionäre bekommen. Sondern wenn wir Gewinne machen, dann stecken wir es wieder ins Unternehmen hinein und können damit neue Einrichtungen aufbauen. Ich denke, das ist ein großer Unterschied. Aber Gewinnmaximierung ist nicht unser erstes Ziel. Aber wir können auch nur so wirtschaften, dass wir hier nachhaltig sind. Dass wir nachhaltig arbeiten. Und deswegen ist Geld schon auch eine Geschichte, über die man reden muss, aber nicht wie in anderen Bereichen, sondern Geld hat bei uns eine andere Funktion. Jetzt muss ich mal nochmal fragen, was Sie noch angesprochen haben, ambulant. Ja. Ambulant. Aufgrund der demografischen Entwicklung werden nicht mehr alle Pflegenden in ein Pflegeheim kommen können. Es sind jetzt schon, glaube 90%, die zu Hause gepflegt werden. Wir müssen den ambulanten Pflegebereich weiter ausbauen. Es muss möglich sein, zu Hause gepflegt zu werden und auch zu Hause sterben zu können. Und dazu gibt es verschiedenste Dinge, die man erreichen kann. Zum Beispiel, dass man architektonisch die Wohnung barrierefrei umbaut. Und dass aber die Dienstleistungen so weit auch professionalisiert werden, dass Sicherheit besteht und aber auch, wenn möglich, so lange wie möglich Selbstständigkeit. Und das kann man organisieren. Wir sind gerade dabei, in Nürnberg so in einem Stadtteil, das heißt Quartiersmanagement, die so zu organisieren, dass Menschen zu Hause leben können, alte Menschen, und auch sterben können. Und das ist eine große Herausforderung, die wir aber leisten müssen in unserer Gesellschaft, weil wir eine immer älter werdende Gesellschaft auch werden.
Ja, vielen Dank. Das war die Beantwortung der Fragen von Frau Felix. Ihnen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Schöne Grüße nach Bamberg. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, Herr Professor Schonauer, jetzt haben wir schon noch mal viele Bereiche angesprochen. Zum Schluss würde ich gerne noch auf die geistliche Gemeinschaft Sie ansprechen. Die Diakonie sieht sich nicht nur als geistliche, sage ich mal, Zusatzversorgung, sondern auch als geistliche Gemeinschaft. Wie gestalten Sie geistliche Gemeinschaft? Gerade auch vielleicht noch mal unter Anbetracht einer sich säkularisierenden Gesellschaft und somit auch Mitarbeiter.
Wir haben drei geistliche Gemeinschaften. Wir haben die Diakonissenschaft und wir haben die diakonische Schwestern- und Bruderschaft mit Diakonen und Diakoninnen. Und wir haben seit 10 Jahren eine neue Gemeinschaft, das sind Mitarbeitende, die mit dem kirchlichen Amt der Diakonie beauftragt werden, die aber nicht in so eine verbindliche Gemeinschaft eintreten. Diese drei Gemeinschaften bilden die Grundlage unseres ökumenisch-geistlichen Zentrums, das wir vor einigen Jahren gegründet haben. Unser ökumenisch-geistliches Zentrum hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Spiritualität in unseren Einrichtungen im Blick zu haben und immer wieder neue Impulse zu geben. Spiritualität ist für mich, für uns nicht etwas, was additiv dazukommt, sondern es ist ein organisches Ganzes. Spiritualität ist ein einheitlicher Ausdruck des Lebens in Christus oder vielleicht anders nochmal das christliche Leben als ein Leben in Christus und im Heiligen Geist zu sehen. Also dazu gehören natürlich Gottesdienste, Andachten, aber es gehört die ganze Einstellung dazu des Menschen, wie er sein Leben als christliches Leben auch führt.
Dankeschön. Ja, Leben gestalten, diakonische Unternehmen für die Zukunft. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe. Unser Gast ist der Rektor, der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Neuendettelsau. Jetzt haben wir sehr viel gehört von der Diakonie Neuendettelsau, von all ihren Einrichtungen, Rektor Schönauer. Aber ich möchte noch mal eine Frage stellen zur Diakonie oder zu diakonischen Einrichtungen im gesamten deutschen Raum oder auch im europäischen Raum. Wie sind die Diakonien organisiert? Gibt es da verschiedene Standorte, verschiedene Gründer? Weil bei uns die karitativen Einrichtungen der katholischen Kirche ist eher nach Diözesen aufgeteilt.
Ja. In der evangelischen Kirche gibt es in jeder Gliedkirche ein diakonisches Werk. Das ist der Spitzenverband, in dem sich die einzelnen diakonischen Träger zusammengefunden haben. Und dann gibt es auf der Bundesebene nochmal ein diakonisches Werk, wo die einzelnen diakonischen Werke der Gliedkirchen sich zusammenfinden. Aber es ist so, dass die diakonischen Unternehmen, sowie die Diakonie Neuendettelsau und viele andere, die durch Gründerpersönlichkeiten hervorgegangen sind, wie Kaiserswerth oder andere, oder wie die Bodelschwingschen Anstalten, die sind selbst eine Rechtsgröße und leben und arbeiten in großer Selbstständigkeit. Das ist anders als in der, so wie ich es verstehe, in der katholischen Kirche, wo die Caritas organisiert ist nach den einzelnen Diözesen, wie Sie schon gesagt haben. Weil das bei uns so ist, deswegen ist es auch möglich, dass wir von einem Unternehmen wie Neuendettelsau aus auch ins Ausland gehen können. Zum Beispiel nach Spanien, wo viele deutsche Residenten wohnen, die aber nicht gut versorgt sind und wo der spanische Botschafter zu uns kam und uns gebeten hat, dort für die deutschen Residenten etwas zu tun, die dort alt werden und pflegebedürftig werden. Und das haben wir auch gemacht und machen wir auch. Aber das ist möglich, weil wir rechtlich selbstständig sind. Und so können wir unseren Auftrag auch viel weiter angehen und nicht nur in engen Strukturen. Das ist uns auch wichtig. Wir sind von unserem Rechtsstatus her eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und haben einen Vorstand und gegenüber ein Aufsichtsgremium.
Und ich bedanke mich jetzt heute ganz sehr, dass Sie mein Gast waren, dass Sie sich haben von mir auch in der Münchner U-Bahn ansprechen haben lassen, dass wir in Kontakt miteinander getreten sind. Aufmerksam bin ich dann auf die Diakonie noch einmal geworden, als ich einen Zeitungsartikel gelesen habe über Leonhard Lutz. Vielleicht zum Abschluss noch mal ein paar Worte zu Leonhard Lutz, Herr Professor Schönauer.
Der Herr Lutz wohnt in einer unserer Einrichtungen und ich glaube seit über 40 Jahren in der Behinderteneinrichtung in Polzingen. Und er hat dort seine Heimat gefunden, auch wenn er nun nicht als eine Behinderung, eine geistige Behinderung hat, so hat er doch dennoch das gefunden, was er braucht, um sein Leben zu leben. Er hat bei uns in der Werkstatt gearbeitet und hat dort in der Gemeinschaft, in der er lebt, seine Heimat gefunden und lebt dort sehr gerne und wollte dort auch nie wegziehen.
Und besonders bemerkenswert ist, dass sein Onkel ihn dorthin gebracht hat, um ihn auch vor den Nationalsozialisten zu schützen.
Das ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte, ein Punkt auch in unserer Geschichte, dass viele Menschen mit geistiger Behinderung von unseren Einrichtungen abtransportiert wurden und den Euthanasiemaßnahmen zum Opfer fielen.
Und man dachte damals auch, er sei geistig behindert. Aber das hat sich dann später als Irrtum herausgestellt. Und ich habe einen Artikel über ihn gelesen und so kam dann auch die Verbindung zu Ihnen. Ja. Herzlichen Dank. Aufmerksam, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich Sie auch noch auf die Kleinschriften von Rektor Schönauer Leben segnen, Leben entfalten und auch Leben gestalten. Informationen dazu gibt's im Internet. Das sind Geschenkbüchlein mit Gebeten zur Hilfe, zur Alltagsgestaltung, zur Lebensgestaltung. Herr Professor Rektor Schönauer, zum Abschluss bitte ich Sie um Ihren Segen.
Unser Gott, der Herr, möge euch Freude und Treue für die Aufgabe und Arbeit eures Lebens schenken. Dazu Gesundheit und das Vertrauen, dass er euer Reden, euer Handeln und Tun segnen wird. Durch Jesus Christus. Amen.
Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Sie können die Sendung noch einmal hören. Sie können sie als Podcast herunterladen von unserer Webseite horeb.org. Der Radio Horeb CD-Dienst schickt Ihnen gerne einen Mitschnitt zu. Die Rufnummer, das ist die 083 23 96 75 120. Informationen zur Sendung oder wenn Sie an den Kleinschriften interessiert sind, bekommen Sie beim Radio Horeb Hörerservice dazu die Rufnummer 083 23 96 75 110. Informationen zu Radio Horeb und zur Sendung bekommen Sie auch im Internet horeb.org. Das ist unsere Webadresse. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich von Ihnen für heute verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen guten und reich gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.